Normalerweise zeigen Museen ja Dinge aus der Vergangenheit, vielleicht aus der Gegenwart, aber wir sind ja hiermit wirklich hart an der Grenze zur Zukunft. Wir zeigen Dinge, die vor wenigen Monaten noch in einem Labor gestanden haben. Und das ist schon so nah an die Zukunft ran, wie man das halt kann.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt.
Genial und geheimnisvoll. Wir stehen hier so ein bisschen konspirativ. Wir, das sind Stefanie Josefs und
David Wojtkowski, Kurator am Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Und ich habe hier den neuen Ausstellungsbereich Quantencomputer kuratiert. Den haben wir im Januar erst ganz frisch neu eröffnet. Und er ist ziemlich spannend geworden.
Das sieht man doch daran, dass die Menschen hier schon fast andächtig entlang schreiten, möchte ich fast sagen. Wir stehen ja vor einem Objekt. Ich habe schon überlegt, wie beschreibe ich das? Dann habe ich mir gedacht, machen Sie es doch selbst, Herr Wojtkowski.
Wir nennen das mit einem kleinen Augenzwinkern das größte Quantenbit der Welt. Also die Frage ist ja so ein bisschen, was macht eigentlich ein Quantencomputer zu einem Quantencomputer? Von klassischen Computern wissen die meisten, die funktionieren mit Bits, also mit Einsen und Nullen. Und die ganz dumme Frage lautet, funktioniert dann ein Quantencomputer mit Quantenbits und Quantennullen und Quanteneinsen? Und die Antwort lautet, ja, genau.
Ja, fertig, tschüss.
Ja, so schnell kann so eine Podcast-Folge dann auch sein. Wenn man einen Physiker fragt, dann kriegt man ganz schnell ganz viel Mathematik genannt. Und das ist natürlich nichts für ein Museum. Und da muss man einen anderen Weg finden, das deutlich zu machen. Und das hier ist dabei rausgekommen. Man sieht oben eine Kugel, die leuchtet jetzt gerade so, nennen wir das, ich hätte es jetzt blau genannt, aber das ist vielleicht auch der klischeehafte Mann in mir. Wir können mal hingehen, da kann man nämlich ein bisschen dran rumspielen.
Das ist das ganz besonders Schöne an diesem Museum, dass man immer mal wieder aktiv werden kann. Hier ist jetzt so ein Hebel mit einer Kugel drauf. Sie greifen zu. Oh! Und die Kugel verwandelt sich.
Ja, genau. Also so ein klassisches Bit, das kann ja 1 oder 0 an oder aus oder vielleicht auch Licht an, Licht aus sein. Ne? Und wir haben ja auch, jetzt habe ich die Kugel auf ganz weiß gestellt, also Licht an. Und jetzt drehe ich sie mal runter auf ganz aus, auf 0, schwarz. Aber so ein Quantenbit, das ist eben die erste Message, kann auch alles Mögliche dazwischen. Und wir sind hier irgendwie in so einem, ach ja, vielleicht ist es doch mehr lila als blau. aber es geht halt mal hell, mal dunkel und das kann eben so ein Quantenbit. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum so einen komischen lila-blau-Ton, wir gehen mal einen Schritt weiter hier. So ein Quantencomputer kann eben alle Farben.
Jetzt dreht er an einer Handkurbel und jetzt kommen wir ins Gelb, Grün, Grün-Blau, Blau, unheimlich Blau, Zyklamrot, alles.
Genau, also, alle Farben will ich jetzt nicht sagen, aber ganz, ganz, ganz viele. Und alle liegen irgendwie zwischen Weiß und Schwarz, zwischen 1 und 0. Das ist so die Message. Man könnte eigentlich sagen, ein Quantencomputer funktioniert jetzt so, dass er mit diesen vielen Farben spielt. So wie ein klassischer Computer mit Schwarz und Weiß, 1 und 0, kann dieser halt mit allen Farben.
Aber wie viel mehr Möglichkeiten hat er denn? Das geht ja Richtung unendlich, oder nicht?
Ja, das sind eine ganze Menge mehr. Und man kann sich jetzt schon vorstellen, dass das dazu führt, dass ein Quantencomputer mehr kann. Wir gehen aber noch ein bisschen weiter rum, denn das war es noch nicht. Der nächste Schritt ist jetzt, am Ende so einer Rechnung muss ich das Ergebnis aus dem Quantencomputer wieder rausholen. Und das heißt, ich muss wieder ein klassisches Bit, ne, 1 oder 0, schwarz oder weiß draus machen. Und das machen wir hier mit diesem, das sieht aus wie ein Hotbutton so aus einer Game Show. Ich drücke mal drauf. Es kommt jetzt also als Ergebnis unserer Rechnung weiß raus. Warum weiß? Naja, das ist eine Aufgabe an unsere Besucher, das rauszufinden, warum ich jetzt weiß rausgekriegt habe. Wir können es nochmal probieren.
Er dreht am Rad.
Genau, jetzt haben wir so ein Tiefblau. Jetzt der Prozess heißt übrigens Messung, den wir hier machen. Wieder weiß.
Also egal, welche Farbe wir haben, wenn wir auf den Game Buzzer drücken, ist das Ergebnis immer weiß? Nein.
Nein, denn manchmal kommt ja auch Null raus, also schwarz. Aber je mehr weiß in unserer Farbe drin war, desto wahrscheinlicher wird es weiß. Und je mehr schwarz in unserer Farbe drin war, desto wahrscheinlicher wird es schwarz. Das ist etwas, was man wissen muss, wenn man mit Quantencomputern arbeitet. Am Ende, egal mit welchen Farben ich da gearbeitet habe, am Ende schwarz oder weiß, nichts anderes.
Wahrscheinlich kann man mit so einer wahnsinnigen Vielfalt an Resultaten auch nichts anfangen. Ne? Wahrscheinlich ist es ganz gut, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, oder?
Ja, auf der anderen Seite ist es auch einfach eine technische Einschränkung. Das bringt die Quantencomputertechnik halt mit sich. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Denn hier drunter ist ja im Grunde noch ein zweites Quantenbit. Ich mach's mal an. So. Und jetzt sehen Sie schon, das sind zwei verschiedene Farben. Wir haben jetzt gerade oben blau und unten sowas, nennen wir es mal orange. Und diese beiden Quantenbits, die haben jetzt etwas gemacht, was Quantencomputer nämlich auch auszeichnet. Die haben wir miteinander verschränkt. Das heißt, die beiden Quantenbits passen auf eine bestimmte Art und Weise zusammen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie sie zusammenpassen könnten, aber wir haben uns hier eine ausgesucht, bei der das eine immer das Gegenteil vom anderen zeigt. Ich zeige es Ihnen mal. Ja, wenn ich jetzt das obere schwarz mache, wird das untere weiß. Und wenn ich das obere weiß mache, wird das untere schwarz. Und auch wenn ich an dem Farbrad drehe, dann kriege ich immer die Komplementärfarben.
Dass die Summe immer weiß oder schwarz ist.
Gewissermaßen, genau. Das ist eine Möglichkeit, zwei Quantenbits zu verschränken. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, wenn ich jetzt anfange, noch mehr Quantenbits miteinander zu verschränken, dann vervielfältigt das meine Möglichkeiten, die ich mit so einem Quantencomputer habe, nochmal.
Wie kann ich die denn verschränken? Also ist das eine physische Verbindung zwischen den beiden oder wie verständigen die sich?
Ja, man könnte es als Verbindung beschreiben. Wie das im Detail funktioniert, das hängt davon ab, wie man so einen Quantencomputer denn praktisch baut. Mhm. Und da sind wir im Grunde schon bei dem, was hier um uns herum steht. Wir stehen hier in so einem großen Rund. Das größte Quantenbit der Welt steht in der Mitte. Und am Rand haben wir versucht, verschiedene Techniken zu zeigen, wie man Quantencomputer bauen kann. Die Schwierigkeit ist nämlich, wir wissen noch nicht, welche diese Techniken die richtige ist, also welche das Rennen machen wird. Wir sind noch mitten im Prozess auszuprobieren, rauszufinden, was heißt wir, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die daran arbeiten. Aber es gibt ganz unterschiedliche Techniken, die auch mit unterschiedlichen Prinzipien funktionieren. Und Sie können sich schon vorstellen, je nachdem, welche Art von Quantenbit ich baue, da muss ich auch sowas wie eine Verschränkung oder das, was wir am Anfang hatten, das heißt übrigens Überlagerung, muss ich das unterschiedlich bauen.
Die beste Technik, einen solchen Computer zu bauen, heißt die günstigste, die schnellste, die ressourcenschonendste. Was sind da die Kriterien? Ich will auch weiter sagen, wenn eine Frage doof ist.
Nein, das ist tatsächlich die richtige Frage. Wir wissen es noch nicht. Wir wissen ungefähr, wir brauchen, um einen gut funktionierenden Quantencomputer zu bauen, mehrere tausend Quantenbits. Und die sollten im besten Falle alle einzeln angesprochen werden können. Also wie ich das hier gerade mit dem Hebel und dem Rad und so vorgemacht habe. Und die müssten auch möglichst viele davon miteinander verschränkt werden können. Wir wissen aber noch nicht, mit welcher Technik das in einer vernünftigen Art und Weise möglich ist. Also es soll ja klein sein, es soll kostengünstig sein. Das ist schon, da sind wir schon außerhalb dessen, was zurzeit technisch überhaupt möglich ist. Es sollte auch stabil funktionieren. Das ist eine ganz schwierige Sache in Sachen Quantencomputern, dass wirklich auch Stabilität da drin ist. Denn Quantenprozesse haben immer die Eigenschaft, dass alle möglichen Einflüsse von außen diese Quantenprozesse kaputt machen.
Zum Beispiel?
Ja, ein Beispiel wäre Wärme. Und da gehen wir mal hier direkt rüber.
Man merkt gar nicht, dass wir unsere Podcasts während der Besuchszeit aufnehmen, Herr Wodkowski, aber wird gut angenommen auf alle Fälle.
Da laufen drüben gerade ein paar Kinder rum, die haben ja Spaß, das dürfen die ja auch.
Sollen sie auf jeden Fall.
Also für viele Quantentechniken, vor allem für diese Quantenchips, die zum Beispiel Google und IBM und so nutzen, braucht man sehr, sehr kalte Temperaturen. Was ist die kälteste Temperatur, die Sie sich vorstellen können?
Minus 18 hat mein Gefrierschrank, das dürfte nicht reichen.
Nein, das reicht nicht. Eine Temperatur, die Sie sich vielleicht vorstellen können, ist die Temperatur von flüssigem Stickstoff. Vielleicht haben Sie es schon mal gesehen, wenn man Spaß mit Rosen hat, die kann man da so reinstecken und dann kann man sie so in 1000 Stücke zerschlagen. Das ist schon ziemlich kalt, das sind so um die 70 Kelvin, also sagen wir mal minus 200 und ein bisschen Grad Celsius.
Das ist eine Molekularküche, was immer so qualmt.
Ja, genau. Und ein Quantencomputer muss noch viel, viel, viel kälter sein. Bei 4 Kelvin, also minus 269 Grad Celsius, Bei 4 Kelvin wird Helium flüssig, das ist schon ganz sportlich. Das ist die kälteste Temperatur, mit der ich irgendwann mal gearbeitet habe. Aber nochmal ein Faktor 100 kälter. Das ist so kalt, dass Quantenchips gut funktionieren, und das geht mit dieser Maschine. Sie haben bestimmt schon mal ein Foto von einem Quantencomputer irgendwo in den Medien gesehen. Falls nicht, können die...
Auf der Seite vom HNF kann man sich das ja prima angucken.
Ja, oder man nutzt einfach mal eine Bildersuche im Internet und gibt Quantencomputer ein, die ersten 3 Seiten. Das sind sogenannte Kronleuchter. Und das hier ist auch ein Kronleuchter. Der stammt vom Forschungszentrum Jülich. Da werden solche Dinge auch benutzt. Und er macht es 20 oder 30 Millikelvin kalt. Das ist unglaublich kalt. Und sie brauchen relativ viel Ausrüstung. Das hier ist die komplette Laborausrüstung, die uns das Forschungszentrum zur Verfügung gestellt hat. Sie brauchen eine ganze Menge Helium. Allein das kostet schon einen 5-stelligen Betrag. Sie brauchen einen starken Magneten, mit dem sie das Gerät da drin dann manipulieren können. Sie brauchen sehr viele Kabel, Anschlüsse, und sie brauchen wahrscheinlich jemanden, der sich damit auch auskennt, denn nicht jeder kann diese Geräte überhaupt bedienen.
Das können die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in Jülich. Das dortige Forschungszentrum baut aktuell am größten europäischen Quantencomputer. Das Projekt ist von der EU auf 10 Jahre angelegt und mit 1 Milliarde Euro gefördert. Dabei arbeiten mehr als 5000 Forscherinnen und Forscher zusammen. Das Forschungszentrum in Jülich ist mittendrin. Genau hier in NRW soll der größte europäische Quantencomputer entstehen. Open Super Q Plus. So will Europa in der Entwicklung der Quantencomputer weltweit ganz vorne mit dabei sein.
Das sieht aus, wenn ich mal eben kurz einwerfen darf, tatsächlich wie so eine hohe, schmale Telefonzelle. Jetzt mal so ein bisschen flapsig gesagt. Das sind so Aluschienen und dazwischen sind Glasscheiben und da drin ein silbernes, dickes Rohr von oben kommend, das sich dann so verjüngt. Und die einzelnen Etagen des Kronleuchters sind so gülden mit hübschen, es sieht aus wie ein Gewinde, ist aber wahrscheinlich eine Spule.
Das, was da so aussieht wie ein Gewinde, ist ein Wärmetauscher. Da kommt von oben kaltes Helium rein und wird nach unten immer kälter gemacht. Also Sie können sich vorstellen, diese Platten, die da so horizontal drin liegen, auf jeder Platte ist eine Kältestufe kälter. Und ganz unten ist es dann am kältesten, und da sehen Sie vielleicht so eine kleine Klappe, die steht jetzt offen, und dann kann man da seinen Quantenchip reinlegen und damit arbeiten. Und dann gibt es ganz viele Kabel, die halt die Signale unten vom Chip wieder nach oben raus transportieren.
Und wie viele Quantenbits würden jetzt auf diesem kleinen, unfassbar kalt gehaltenen Kästchen da Platz haben?
Das, was da jetzt gerade drauf ist, ist eine Probe, mit der man vielleicht ein Quantenbit irgendwann mal bauen kann. Wenn man andere Quantenchips nimmt, zum Beispiel da in der Vitrine ist einer mit 17 Quantenbits. Es gibt aber von Google und IBM auch Chips mit jenseits der 100 oder 200 Quantenbits. Wir sind langsam auf dem Weg, die 1000 Quantenbits auf einem Chip hinter uns zu lassen. Aber da braucht man einen deutlich größeren Kronleuchter und einen mit viel mehr Kabeln einfach.
Das sieht so schon sehr beeindruckend aus, besonders wenn man sieht, was man ansonsten für Gerätschaften aufwarten muss, um überhaupt die optimalen Bedingungen dafür zu schaffen. Und wenn Sie jetzt sagen 1 oder 100 oder wir schaffen die 1000, wenn ich mir da so andere Datenvolumina angucke, ist das ja ein Scherz oder nicht? Ist ja irre wenig, winzig.
Ja, genau. Und das ist immer noch ein gutes Stückchen weniger, als wir tatsächlich brauchen. Und so langsam wird es natürlich schwierig, Chips zu bauen, die groß genug sind und genug Quantenbits auch haben, die man gegenseitig miteinander verschränken kann. Das ist eine aktuelle Herausforderung. Und die andere Herausforderung ist natürlich, große Dinge sind schwieriger kalt zu halten.
Also die Sache mit der Kälte macht mir wirklich Probleme. Wie können wir es eleganter schaffen oder weniger energieaufwendig? Kostet ja auch irre Geld, oder nicht? Fünfstellig, haben Sie eben gesagt, Helium alleine, ne?
Ja, genau, nur das Helium. Und von den Gerätschaften wollen wir gar nicht sprechen. Da sind Sie schon mit ordentlich Geld dabei. Wir können hier eine Abteilung, eine Wand quasi weitergehen. Wenn Sie hier mal reinschauen, wenn Sie sich ein Stückchen runterbeugen und geradeaus reinschauen, sehen Sie da drin etwas fliegen.
Ich sehe Lego.
Genau. Lego ist ein total gutes Mittel, um Laboraufbauten zu machen. Also, aber Sie sehen da drin drei oder zwei so grüne Punkte. Richtig. Grün sind die, weil die mit einem Laser angestrahlt sind und sie fliegen, weil das, was Sie sich gerade angucken, eine Ionenfalle ist.
Ich habe jetzt Falle verstanden, weil Sie das auch gesagt haben.
Ja, genau. Falle, weil man Ionen da drin fängt. Ionen sind kleinste Teilchen, entweder Atome oder in diesem Fall sind das Bärlappsamen. Bärlappsamen gibt es so im Spielzeugladen für Physiklehrer. Wenn man die elektrisch lädt, dann kann man die mit so einer Falle einfangen. Die Technik ist eigentlich schon ein Stückchen älter. Die ist in den 80er Jahren erfunden worden. Ende der 80er Jahre gab es einen Nobelpreis dafür, unter anderem für den Physiker Wolfgang Paul, der übrigens mit dieser Falle, die dort steht, auch gearbeitet hat.
Die sieht aber noch mehr retro aus, Herr Wojtkowski, oder?
Ja, die ist noch aus der Zeit, wo das einfach selbst gemacht wurde. Ich habe den Menschen, der diese Falle gebaut hat, kennengelernt. Der ist jetzt, ja, deutlich im Rentenalter. Genau, und hier sehen Sie so ein bisschen die zeitliche Entwicklung bis zu den Chips. Die stammen dort von der Firma Infineon. Infineon baut ja auch sonst andere Computerchips.
Mhm. Ich sage nicht Intel in Zeit, ne?
Die Idee dahinter ist immer dieselbe. Wir haben so einen Korpus aus Metall, der mit einer elektrischen Spannung versorgt wird. Und da drin entsteht ein Feld, in dem die Ionen halt gefangen sind. Und dann kann man sie einzeln ansprechen, zum Beispiel mit einem Laserstrahl oder mit einem passenden anderen Feld und kann damit rechnen.
Aber die schweben da drin oder in welchem Zustand befinden die sich dann, wenn man die gefangen hat?
Richtig, die schweben. Atome haben ja die unangenehme Eigenschaft, wenn man die irgendwo hinlegt, dann findet man sie nie wieder. Deswegen ist Schweben eigentlich eine ganz kluge Sache. Aber Sie sehen es, diese modernen Fallen, in diese kleine Falle dort, passen 12 Calciumatome rein. Das ist nicht besonders groß. Da muss man sich auch technisch einiges ausdenken. Aber man kommt ohne diese unglaubliche Kälte aus. Was man stattdessen braucht, ist ein Vakuum.
Irgendwas ist auch immer.
Ja, irgendwas ist immer, ja genau. Aber es funktioniert ziemlich gut. Der erste Quantencomputer in Deutschland wurde 2013 in Siegen in Betrieb genommen. Und der hat diese Technik genutzt. Also dessen Falle sah so aus wie das Objekt, was Sie hier oben rechts sehen. Das sieht so ein bisschen aus, als käme es aus einem 3D-Drucker. Das liegt daran, dass das ein Nachbau ist, der tatsächlich aus einem 3D-Drucker kommt.
In Siegen steht quasi die deutsche Wiege des allerersten Quantencomputers. Und in Sachen Ionenfallen, Quantencomputer, ist die Universität Siegen weiterführend. Das Projekt Ein Quantum NRW freut sich über Förderung in zweistelliger Millionenhöhe und hat eine revolutionäre Mikrowellensteuerung für Qubits entwickelt.
Das hier ist eigentlich ein Demonstrationsobjekt, das diese dritte Möglichkeit, die wir hier zeigen, ein bisschen illustrieren soll. Sie sehen schon, das sieht ganz anders aus. Das ist viel größer. Und was Sie da drin sehen, ist Licht. Das Licht kommt aus dem Laserstrahl hier raus, wird über zwei Spiegel hier weitergeleitet und dann sehen Sie da hinten so einen Teil eines Rings auf diesem Schirm. Mit Licht kann man nämlich auch super Quantencomputer bauen. Die nächstbeste Möglichkeit, sich das anzugucken, ist tatsächlich hier in Paderborn. Das Institut für photonische Quantensysteme an der Uni Paderborn hat gerade erst neulich den ersten lichtbasierten Quantencomputer in Deutschland in Betrieb genommen, den PAX. Und solche Lichttechnik sieht ganz anders aus. Sie sehen, das funktioniert hier auch ohne Vakuum, ohne Kälte. Wir haben Glas drüber gemacht, aber hauptsächlich, damit da niemand drankommt. Licht hat ein ganz anderes Problem. Lichtteilchen sind schnell wieder weg. Die fliegen ja sehr schnell und wenn die irgendwo drauf treffen, dann sind sie sofort weg. Außerdem ist einzelne Lichtteilchen herzustellen sehr, sehr schwer. Viel einfacher ist es, viel zu viele zu haben mit einem dicken Laser. Aber damit kann man dann nicht gut rechnen. Also das ist auch, man muss sich da ein bisschen Gedanken machen, wie man an das passende Licht drankommt. Wenn wir mal hier nebenan in die Vitrine gucken, die Paderborner haben es geschafft, so einen Schaltkreis, der nicht mit Elektrizität funktioniert, sondern mit Licht, auf einen Chip zu bringen. Das ist dieses Objekt hier. Damit strahlt man von der einen Seite mit einem Laser drauf. Das muss ein ziemlich starker Laser sein, den sollten wir hier in der Ausstellung auch nicht zeigen. Und auf der anderen Seite kommt dann eine bestimmte Art von Licht raus. Und welche Art von Licht das ist, das kann ich mit den elektrischen Anschlüssen, die da dran sind, einstellen. Und dann kann ich dieses Licht für meinen Quantencomputer verwenden.
Das Institut für photonische Quantensysteme an der Uni Paderborn hat vor kurzem den ersten lichtbasierten Quantencomputer in Deutschland in Betrieb genommen und damit Forschungsgeschichte geschrieben. Der PEX ist mit Bundesfördermitteln in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut und 13 weiteren Partnern aus Wissenschaft und Industrie entstanden. Das Besondere am PEX: Er ist ziemlich robust. Während andere Quantencomputer extreme Kälte oder ein Vakuum brauchen, um störungsfrei zu funktionieren, ist die lichtbasierte, also photonische Form, weniger störungsanfällig. Ein Schaltkreis verdeutlicht hier die Funktionsweise. Ein Laserstrahl wird durch Spiegel umgeleitet und endet mit kleinen, flimmernden Lichtpunkten. Welche Art von Licht am Ende rauskommen soll, das lässt sich einstellen. Und mit dieser Art von Licht kann dann ein Quantencomputer arbeiten. Der originale Laserstrahl ist allerdings so stark, dass er nicht im Museum gezeigt werden darf, aber die Funktionsweise wird an diesem PEX-Modell deutlich. Man sieht Teile eines Kreises als winzige Lichtpünktchen am Ende des Schaltkreises, die auf einem Chip eines Quantencomputers landen können.
Jetzt haben wir schon mal drei Herstellungsarten abgedeckt. Wir hatten die unglaubliche Kälte, wir hatten das Vakuum und wir hatten die Lichtoption. Jetzt sehe ich gerade, so ganz so neu ist diese Quantentechnik ja doch gar nicht. Lassen Sie uns mal gemeinsam zum Zeitstrahl wandern. Wenn ich richtig gucke, steht hier 1925 Quantenmechanik. Waren das so die Vorläufer?
Naja, was heißt Vorläufer? Das war jetzt vor ziemlich genau 100 Jahren. Max Born, Werner Heisenberg, Pascal Jordan veröffentlichen die sogenannte Drei-Männer-Schrift. Das ist die Grundlage der Quantenmechanik heute. Also eigentlich die physikalische Grundlage auch von dem, was wir jetzt heute Quantencomputing nennen, aber auch von viel mehr.
Was ich persönlich beim HNF am allertollsten finde, ist, dass man ja ständig selber was machen kann und darf. Man kann nicht nur die Farben variieren, was wir ja gerade eben schon probiert haben, sondern man kann auch hier an einem Display mit roten, gelben und blauen Knöpfen und einer Maus. Was tun Sie da?
Das ist ein Computerspiel, gibt es übrigens auch bei Steam. Also Computerspieler kennen die Plattform, heißt dort Quantum VR. Und das ist ein Spiel, bei dem ich sag mal, lernen kann, Quantenprogramme zu schreiben. Denn Quantencomputer müssen ja auch irgendwie programmiert werden. Und das geht dann eben mit sogenannten Quantengattern. Die entsprechen so dem, was man auch klassisch als und oder nicht. Also jeder, der sich da ein bisschen mit Programmierung auskennt, der weiß, wovon ich gerade rede. Und dasselbe muss man bei Quantencomputern eben auch machen. Und das hier stammt von der TU Braunschweig. Die haben das entwickelt für ihre Studiengänge. Und das ist ganz beliebt, denn die Tiere, die ich hier mit meinem Programm befreien muss, die sind ganz niedlich. Dieses Zebra zum Beispiel, Miss Adamar, die dem Besucher hier erklärt, wie das Adamar-Gatter funktioniert.
Also es gibt ein kleines Zebra, das steht noch ein bisschen traurig da, weil es unter einem Glassturz steht. Und jetzt ist unsere Aufgabe als Besucherinnen und Besucher, die kleinen Haas auf irgendwelchen Gittern so anzuordnen, dass das Zebra ist befreit.
Ja, genau. Und als nächstes gibt es hier was zu trinken. Das geht jetzt bei mir so schnell.
Weil Sie das schon mal gemacht haben?
Ja, ein oder zweimal.
Also zu trinken hat das Zebra auch. Jetzt gibt es zum Schluss noch für das Zebra, ich glaube, Stroh oder so, was zu fressen. Und das heißt also, ich muss per Drop and Drag irgendwelche Würfelchen so auf ein Gitter packen, dass ich so die ganz simple Form vom Programmieren eines Quantencomputers mir angucken kann, richtig?
Ja, genau. Ha. Also wenn man das hier durchgespielt hat, dann hat man hier vielleicht eine Viertelstunde verbracht, je nachdem auch, wie schnell man sich da reindenken kann. Aber dann hat man so drei der ganz grundlegenden Quantenbefehle schon mal kennengelernt.
Eine spannende Frage beim Hype um den Quantencomputer: Wozu brauchen wir die überhaupt? Was können sie besser als unsere herkömmlichen Computer? Wieso werden sie auch als Gamechanger bezeichnet? Zuerst einmal, sie sind millionenmal schneller. Prozesse, die mit aktuellen Supercomputern 150.000 Jahre dauern würden, errechnet der Quantencomputer in wenigen Tagen. Sie könnten komplexe Systeme wie zum Beispiel Verkehrsnetze optimieren und so zum Beispiel im Bereich der Logistik eingesetzt werden. Sie simulieren und berechnen perfekte chemische Prozesse. Deshalb sind sie für die Medizinforschung, Physik, Chemie und die Pharmazie höchst interessant. Die nächste Pandemie könnte mit Unterstützung durch Quantencomputer Strategien berechnen, wie eine Ausbreitung verhindert werden kann. Auch im Bereich der künstlichen Intelligenz und des Machine Learning gibt es viel Potenzial. Alle Einsatzmöglichkeiten kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht ermessen. Allerdings, Quantencomputer können nicht alles schneller und besser als andere Rechner. Es gibt auch Anwendungen, bei denen ein Quantencomputer nicht besser geeignet ist.
Vielleicht fehlt uns einfach auch noch die Fantasie, also speziell vielleicht mir, Ihnen wahrscheinlich eher nicht so, wo da die Reise noch hingehen könnte, oder?
Doch, mir fehlt die Fantasie auch. Und das ist auch völlig normal. Das ist nämlich in der Geschichte des klassischen Computers auch so. Die ersten Überlegungen dazu, die gingen in Richtung Mathematik, da entstand die Berechenbarkeitstheorie oder so. Da wusste noch keiner, was wirklich passieren würde. Was nämlich wirklich passiert ist, in dem Moment, wo ein echter Computer in den 1950ern irgendwo in einem Rechenzentrum stand und jemand in seiner Mittagspause Zugriff darauf hatte, da hat es wenige Wochen gedauert und dann gab es das erste Computerspiel. Und das ist der interessante Punkt.
Und das ist für ein Museum eigentlich ziemlich super spannend, finde ich.
Naja, das ist ja schon ungewöhnlich. Normalerweise zeigen Museen ja Dinge aus der Vergangenheit, vielleicht aus der Gegenwart. Objekte aus der Zukunft kann man aus prinzipiellen Gründen nicht zeigen.
Oh.
Ja, da muss ich auch drauf bestehen.
Was mit der Zeitmaschine?
Die hat mein Chef nicht finanzieren wollen.
Verdammt.
Nein, aber wir sind ja hier mit diesem Ausstellungsbereich wirklich hart an der Grenze zur Zukunft. Wir zeigen Dinge, die vor wenigen Monaten noch in einem Labor gestanden haben. Und das ist schon so nah an die Zukunft ran, wie man das halt kann. Ich meine, das Einstingsdorf Museumsforum hat ja so einen Untertitel, der heißt Geschichte der Zukunft. Die Geschichte ist dann hiermit auch wirklich bis an die Grenze heran erzählt.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt.